Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Frankenstein. Wir alle kennen diese Geschichte von Mary Shelley über den Wissenschaftler, der einen künstlichen Menschen schafft. Ein Monster, das sich verselbstständigt, andere tötet und seinem Erschaffer größtmöglichen Schmerz zufügen will. Aber was hat das mit Facebook zu tun?
Tja, das soziale Netzwerk Facebook könnte ein ähnliches Monster sein, das seinem Erschaffer Mark Zuckerberg entglitten ist. Er selbst meinte nämlich in dieser Woche, dass seine Plattform nicht mehr komplett zu kontrollieren sei.
Doch was bedeutet es, wenn die Erfinder nicht mehr Herr über ihre eigenen Algorithmen sind? Das besprechen wir heute bei Breitband und dazu begrüßen Sie Theresa Sickert
und Tim Wiese. Hallo. Kontrollverlust kennzeichnete auch das Leben des bekannten Journalisten und Netzaktivisten Jacob Applebaum im letzten Jahr. Ein Vergewaltigungsskandal inklusive Online-Pranger setzte der Karriere des einst gefeierten Stars der Szene ein Ende. Wir nehmen Sie mit zu Fuck the Facts, einem Stück in der Neuköllner Oper, das sich mit dem Fall beschäftigt.
Und unsere Sendung begleiten wir wie immer bei Twitter mit dem Account @breitband. Alle Tweets dort in maximal 140 Zeichen. Und wer weiß, wie lange noch, denn Twitter hat angekündigt, dass es die Kurznachrichten bald in doppelter Länge geben soll. Auch das ein Thema heute bei uns.
Und wir starten mit Rums. Unsere erste Netzmusik kommt von Beat Six aus London. Nach mehr als 10 Jahren lässt die Band wieder von sich hören. Too Late to See heißt einer ihrer neuen Songs, hier in der Live-Version bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Yeah, yeah. Every time I set a foot outside, why can't I feel it? Can any mortal will collide? And how about all your dealings? When you try to help me.
Topic.
Lässt sich Facebook kontrollieren? Also die Algorithmen, die bestimmen, was wir zu sehen bekommen und was eben nicht. Diese Frage hat uns schon häufig hier bei Breitband beschäftigt. Doch in dieser Woche hat sie einer gestellt, von dem man eigentlich erstmal nicht vermutet hätte, dass er manchmal auch an der Plattform zweifelt.
Ja, es kursiert ein Video mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, in dem er selbst davon spricht, das Netzwerk sei in einigen Punkten der Kontrolle entglitten. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie viel Verantwortung kann und muss Facebook für das, was seine Nutzer und seine Technik machen, übernehmen. Jan Rehm mit einem Antwortversuch.
Die New York Times titelt griffig: Facebook erlebe seinen Frankenstein-Moment. Es werde der eigenen Schöpfung nicht mehr Herr. Es geht um die Algorithmen. Facebook verwendet sie unter anderem dazu, in der Timeline eines Nutzers jene Inhalte anzuzeigen, die möglichst gut zum eigenen Geschmack passen sollen. Es nutzt die Algorithmen aber auch, um beispielsweise Kategorien für gesponserte Posts zu generieren. Und dabei läuft einiges nicht ganz rund, wie Julia Angwin von der investigativen Nachrichteninitiative ProPublica herausfand.
Jemand gab uns den Tipp, dass es die Kategorie Jew-Hater, Judenhasser gibt. Das konnten wir kaum glauben, aber es gab sie. Also wollten wir testen, ob wir entsprechende Anzeigen buchen konnten. Wir haben damit gerechnet, dass es einen Kontrollprozess gibt. Gab es aber nicht. Wir konnten buchen. Wir haben das noch zweimal ausprobiert und alle dreimal ging es ohne Probleme durch. Sie haben also wirklich diese Kategorie Judenhasser.
Im Gespräch mit dem US-amerikanischen Fernsehsender PBS meinte Julia Angwin, ein Teil des Problems sei, dass jedes Mal, wenn ein Nutzer ein neues Interesse in sein Facebook-Profil einträgt, der Algorithmus des Netzwerks dieses Interesse automatisch als Werbekategorie ins System übernimmt. Ist das passiert, bietet sie Facebook den Werbebuchenden an. So auch ProPublica. Die wählten die Kombination Jew-H und ab da wurde es dann dank automatischer Ergänzung richtig gruselig.
Wenn man Jew-H eingibt, bekommt man Jew-Hater vorgeschlagen und sowas wie How to Burn Jews, Why Jews Ruin the World. Es schlug aber auch den zweiten Verfassungszusatz vor.
Der garantiert den Besitz und das Tragen von Schusswaffen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nachdem ProPublica also die antisemitischen Kategorien gefunden und erfolgreich genutzt hat, gab es nicht nur in den USA einen Aufschrei. Facebook reagierte und entfernte die beanstandeten Kategorien. Aber nicht nur die, sondern gleich alle automatisch generierten Kategorien. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass Facebook selbst nicht mehr so genau nachvollziehen kann, was die eigene Software treibt. Keine Seltenheit. Auch Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club bescheinigt den Algorithmen mittlerweile eine gewisse Intransparenz.
Wir können manchmal anhand des Verhaltens von Software noch ungefähr eine Idee haben, was macht die eigentlich so, als wenn er mir zum Beispiel Vorschläge macht für Produkte oder für Nachrichten, aber eben auch Vorschläge nicht mehr macht, also dass ich bestimmte Nachrichten oder Produkte nicht mehr sehe. Dann haben wir oft nur noch so ein Gefühl, mir so könnte es eventuell gehen. Wir wissen aber nicht wirklich die Parameter, nach denen diese Entscheidungen fallen.
Genau das meinen nun die New York Times und viele weitere Medien, wenn sie Facebook den Frankenstein-Moment attestieren. Fraglich ist allerdings, welche Verantwortung Facebook trägt. Hier gibt es grob drei Richtungen. In der einen bescheinigen die Kommentatoren Facebook, dass vor allem die Nutzer Verantwortung hätten. Das Unternehmen liefere nur die Technik. Auf diese Position ziehen sich vor allem Technologiekonzerne gern zurück. Die zweite Gruppe Kommentatoren bescheinigt Facebook in diesem Fall eine gewisse Unschuld. Und zwar darum, weil das Unternehmen nun mal ein Technologieunternehmen sei und mitnichten global über sämtliche ethische und juristische Feinheiten Bescheid wissen könne. Die dritte Gruppe meint hingegen knallhart, Facebook ist in jedem Fall voll verantwortlich. Es müsse seine Plattform und seine Algorithmen jederzeit unter Kontrolle haben. Ähnlich sieht das auch Julia Angwin von ProPublica im CBS-Interview. Hilflosigkeit seitens Facebooks will sie nicht hinnehmen.
Es ist ein Big-Data-Problem. Aber wenn ich an die anderen Big-Data-Probleme denke, die Facebook gelöst hat, zum Beispiel automatische Gesichtserkennung meiner Freunde, ich denke, das Problem jetzt wäre auch lösbar. Sie haben es nur noch nicht versucht.
Tja, lassen sich die Algorithmen von Facebook noch kontrollieren? Jan Rehm hat die aktuelle Diskussion zusammengefasst. Vielleicht ist es ja auch mittlerweile so, dass die Algorithmen von Facebook uns und unsere Emotionen kontrollieren. Darüber sprechen wir gleich mit einer Psychologin, die dazu an der Columbia Business School in New York forscht.
Vorher gibt es aber noch die Brothers Keim. Die scheinen ähnlich neugierig auf neue Technologien zu sein wie wir hier bei Breitband. Sie zitieren auf ihrer Seite den Erfinder, Physiker und Elektroingenieur Nikola Tesla mit den Worten: Ab dem Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht physikalische Phänomene zu studieren, wird sie in einem Jahrzehnt mehr Fortschritte machen als in allen früheren Jahrhunderten ihrer Existenz. Und wir träumen uns also nun mit den Brothers Keim in die Zukunft mit Sleepwalk. And I
Santa brought us gifts down the chimney just to make you mad. But son, there's a little truth to tell. Santa's what you wish for if you wish farewell to the beings in the sky. Asking God why are you storming up the stairs while you're making mama cry. Or did you prove a point that no one knows? Did you come back at 20 just to watch us close? A stock of sesame fold to me, eating that Billy B. such a treat. Is such a must. The ipsum circle follows me with fear. The premonition fighting, oh, the devil is me. If we happened to be a man, we would have died. This little boy saved his soul, or so we tried. Potholes, parking lots, puddles, and dirt. Two shakes of a lambskin, the demon will flirt. So he closes his eyes and prays to pass. Let's let you through the circle. The emptiness is vast. Sister to brother, a brother to me. Why don't you want to go by Billy's brother? What did you see?
Kids, we would play on an acre and a half on the property that we love, with an old house, new house, trailer, and a guest house. Humming on the rope was a cliff, was a gift of cigarettes and new knives and laughter. We hear the dinner that we're coming back after. So what you gonna do now? What you gonna do? What you gonna do now? What you gonna do? Sit down, dead, milky in his stomach, trying to make fun, singing out in the living room.
Brothers Keim mit Sleepwalk bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Spielt Facebook mit unseren Gefühlen? Eben haben wir ja gehört, wie schwer sich anscheinend die Algorithmen, die Facebook am Laufen halten, noch kontrollieren lassen. Jetzt gehen wir einem weiteren Verdacht nach.
Schon im Mai wurde in Australien von Dokumenten berichtet, die nahelegen, dass Facebook in Echtzeit die Emotionen seiner Nutzer auswertet und ihnen so passende Inhalte wie Werbung anzeigen könnte. Auch der englische Guardian hat das aufgegriffen.
Tja, Facebook bestreitet zwar nicht, dass das Unternehmen viel über die Gefühlswelt seiner Nutzer weiß, allerdings sagt das Unternehmen, dass keine Tools zur Anwendung kommen, die dieses Wissen ausnutzen würden.
Wir haben mit der Persönlichkeitsforscherin und Big Data-Expertin Sandra Matz von der Columbia Business School in New York besprochen, inwieweit Facebook in der Lage ist, anhand seiner Daten ein präzises Bild davon zu bekommen, wer wir sind und wie wir fühlen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass es immer mehr Forschung gibt mittlerweile, die zeigt, dass man relativ viel über also den emotionalen Zustand von einer Person lernen kann, indem man sich einfach nur ihr Online-Verhalten anschaut. Also im Prinzip das, was sie auf Facebook oder auf Twitter posten, wie sie ihr Smartphone nutzen. Das heißt, wenn sich Facebook die Nachrichten von Nutzern anschaut oder was sie posten, was sie in Bildern mit ihren Freunden teilen, kann man vermutlich relativ genau sagen, in was für einem emotionalen Zustand die Person ist. Das heißt, wie fühlt sie sich, wie hat sie sich in den letzten Tagen gefühlt, in den letzten Stunden, in den letzten Wochen? Wenn man das in Echtzeit machen will, wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil man sich dann andere Datenquellen anschauen muss. Das heißt, es ist irgendwie nicht mehr genug, wenn man sich nur anschaut, worüber hat die Person gesprochen, was hat sie mit ihren Freunden geteilt, sondern dann braucht man eigentlich Daten, wo man tatsächlich jeden Schritt der Person nachvollziehen kann. Das heißt, das kann man auf der einen Seite machen, zum Beispiel mit Smartphone-Daten, also worüber spricht die Person gerade, wenn man sich das Mikrofon anschaut, wo ist die Person gerade, wo hält sie sich sozusagen physisch auf. Oder tatsächlich auch, wenn man sich jetzt überlegt, wie Leute Facebook nutzen, meistens am Laptop oder auf dem Handy, dass man sagt, okay, wir schauen uns über die Laptop-Kamera an, was hat die Person für einen Gesichtsausdruck oder worüber spricht die Person, wie spricht sie. Das sind aber im Moment alles noch Sachen, von denen ich sagen würde, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass Firmen das direkt nutzen. Also dieses Auslesen von Emotionen in Echtzeit ist was möglich ist, technisch. Aber was ich vermuten würde, dass es im Moment noch relativ wenig eingesetzt wird.
Wenn Sie von diesen Indikatoren sprechen, also Sie sagen, es funktioniert nicht in Echtzeit, aber im Prinzip, zeig mir, was du likest, ich sag dir, wer du bist. Was für Indikatoren sind das denn genau, die Sie sich da angucken?
Das kommt ganz drauf an, was für Daten man zur Verfügung hat. Also wenn man jetzt Facebook ist, kann man im Prinzip alles, was sich auf dem Nutzerprofil befindet, anschauen. Man kann dann aber tatsächlich auch noch tiefer gehen und sich anschauen, wie nutzen Leute denn Facebook oder wie nutzen Leute ihr Smartphone. Also ist es so, dass sie sich relativ viel bewegen, in verschiedenen, an verschiedenen Orten aufhalten, sich relativ viel kommunizieren mit ihren Freunden oder Facebook relativ häufig nutzen. Und das sind alles so Informationen, die tatsächlich relativ viele über das Verhalten von der Person, über die Gewohnheiten aussagen. Und was man dann sich im Prinzip anschaut, wenn man tatsächlich was über die einzelnen Personen lernen will, ist, wie verändert sich das über die Zeit. Also man würde nicht sagen, wir vergleichen jetzt Nutzer A mit Nutzer B, sondern was man sich dann eigentlich anschauen will, ist, wie verändern sich diese Verhaltensweisen von einem spezifischen Nutzer über die Zeit.
Das heißt aber auch, es liegt letztlich auch am Nutzer oder der Nutzerin, wie viel Facebook eben aus mir herausziehen kann. Also wenn ich datensparsamer bin, wenn ich meine Ortungsdaten ausstelle, vielleicht nicht so viel bei Facebook poste, dann wüsste das Netzwerk auch eben nicht so viel über mich einzuordnen, richtig?
Genau, sozusagen je mehr Informationen das Netzwerk zur Verfügung hat, desto einfacher wird es oder desto genauer werden die Vorhersagen. Wenn man mal von diesen großen Playern wie Google und Facebook weggeht, gibt es immer noch so viele Datenquellen, die was über unser Verhalten, über unsere Verhaltensmuster sammeln, dass es im Prinzip fast unmöglich ist, dem komplett zu entkommen.
Wenn wir aber zurück zu Facebook kommen, kann Facebook denn mit den Informationen, die sie von den Nutzerinnen haben, was anfangen, also auch um Menschen gezielt zu beeinflussen, zum Beispiel Werbung wird besonders effektiv gestaltet, man mutmaßt ja auch, Wahlen könnten eben damit beeinflusst werden. Also inwiefern ist Facebook in der Lage, sowas einzusetzen?
Also wenn man sich die Facebook-Werbeplattform anschaut, dann ist es schon relativ detailliert, was man da machen kann. Also es ist nicht nur, dass man sagen kann, ich will, dass meine Werbung gezeigt wird, Leute von einem bestimmten Geschlecht, in einer bestimmten Altersgruppe, in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Stadt, sondern man kann tatsächlich sagen, was sind die Interessen von einer Person oder von einer Personengruppe, die ich ansprechen will. Was sind die politischen Überzeugungen? Das funktioniert in Deutschland nicht, aber in den USA zum Beispiel. Das heißt, man kann das schon relativ genau eingrenzen, was für Leute man sucht.
Also grundsätzlich kennt oder könnte Facebook trotzdem unsere emotionale Verfasstheit kennen. Jetzt ist natürlich auch interessant der Umkehrschluss. Also kann quasi Facebook unsere Emotionen manipulieren. Es gab ja mal dieses Facebook-Experiment, was 2014 öffentlich geworden ist, wo man tatsächlich Probanden nur negative Meldungen angezeigt hat und man dann tatsächlich auch festgestellt hat, Mensch, die haben auf einmal auch nur noch deprimierende Dinge gepostet und wurden sozusagen emotional angesteckt. Und eine andere Versuchsgruppe, die hat nur positive Dinge zu sehen bekommen und deren Stimmung hält sich zumindest im Newsfeed auch auf. Also theoretisch wäre sowas möglich.
Das auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich möglich, Emotionen zu beeinflussen. Und es ist ja auch nicht nur so, dass nur negative Emotionen beeinflusst wurden, sondern auch positive Emotionen. Also wenn man rausfinden kann, ob Leute gerade eventuell in eine depressive Phase abrutschen oder sozusagen emotional instabil sind, kann man das natürlich nutzen, um Werbung zu schalten. Man könnte das genauso gut nutzen, um den Leuten zu helfen.
Man könnte aber auf der anderen Seite sagen, es ist auch sehr übergriffig, da jetzt sozusagen dann die Kontrolle zu übernehmen.
Was ich im Moment als Problem sehe, ist, dass die Technologien insgesamt als sehr, sehr negativ dargestellt werden. Was auf der einen Seite sicherlich gut ist, weil es diese Diskussion braucht. Also es braucht diese Diskussion, die öffentliche Diskussion zu sagen, was ist möglich. Und dann wäre meiner Meinung nach aber der nächste Schritt zu sagen, okay, sozusagen das sind die Technologien, was sind Umstände, wo wir sagen, diese Technologien können helfen? Und was sind Umstände, wo wir wirklich wollen, dass solche Technologien nicht eingesetzt werden?
Trotzdem ist es natürlich so, dass Facebook vor allen Dingen kommerzielle Interessen verfolgt. Das heißt eben auch, sie profitieren davon, wenn Leute Werbung auf ihrer Plattform schalten, die natürlich prinzipiell erstmal in der Lage sein kann, also Menschen zu beeinflussen. Wie kann man sich als Nutzerin, als Nutzer davor schützen? Gibt es da Ideen?
Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wenn man sich die ganzen Technologien anschaut und diese wirklich schnelle Entwicklung, es ist relativ schwierig, das irgendwie gesetzlich zu regeln. Also es ist relativ schwierig zu sagen, es wird auf Länderebene oder internationaler Ebene geregelt, dass die Nutzer geschützt werden. Was es tatsächlich mittlerweile gibt, es Technologien, die zum Beispiel versuchen, Likes einfach zufällig hinzuzufügen zu einem Profil und damit die Vorhersagen schwieriger zu machen. Das heißt, was ich vermute, was in den nächsten Jahren passieren wird, ist, dass es diese Technologien geben wird, die dem entgegenwirken. Das heißt, man kann natürlich von Nutzerseite sagen, ich höre jetzt auf, Facebook zu benutzen oder ich benutze Facebook weniger. Aber was eigentlich interessanter wäre, ist, Nutzern anzubieten, das sozusagen dem entgegenzuwirken, indem man andere Technologien verwendet. Und das ist im Prinzip meine Hoffnung, dass es sowas geben wird, weil das einfach viel schneller mit dem ganzen Geschehen mitgehen kann.
Vorgeschaltet könnte man natürlich auch sagen, es gibt sowas wie eine Selbstverpflichtung der Firmen. Oder vermuten Sie da, weil die da eben nicht dran interessiert sind, dass die ohnehin nicht eingehalten werden würden?
Eine Hoffnung ist das sicherlich. Ich glaube, es ist relativ schwierig, damit anzufangen. Denn also letztendlich würde ich sagen, dass es einen Nutzen für Firmen und Nutzer hat, wenn man die Sache transparenter gestaltet. Das heißt, wenn ich Facebook bin und ich mache Vorhersagen über die Persönlichkeitsprofile oder die emotionalen Zustände meiner Kunden, erstens habe ich immer das Risiko, dass sowas wie so ein Artikel publiziert wird und ich dann das Risiko gehe, sozusagen meine gute Reputation zu verlieren. Es heißt aber auch, dass ich immer noch Fehler mache in meinen Vorhersagen. Das heißt, so gut die Vorhersagen mittlerweile auch sind, gibt es immer Leute, die nicht akkurat klassifiziert werden. Das heißt, wenn ich das transparenter machen würde und sage, okay, ich zeige meinen Nutzern erstmal, was passiert, was für Vorhersagen ich gemacht habe, und ich gebe ihnen dann auch noch die Möglichkeit zu sagen, dass sie dem nicht zustimmen, also dass das Profil einfach inakkurat ist, und es zu ändern, wäre das tatsächlich eigentlich für Firmen wie Facebook interessant, weil sie die Profile verbessern, aber auch für den Nutzer, weil er erstens Kontrolle über den ganzen Prozess erhält und tatsächlich dann auch mehr profitiert von diesen Services, die ja mit dieser ganzen Personalisierung Hand in Hand gehen.
Die Psychologin Sandra Matz hat uns erklärt, was Facebook über unser Gefühlsleben weiß und welche Möglichkeiten der Manipulation es da so gibt. Ich persönlich finde es ja immer ein bisschen schwierig, wenn man sich so völlig auf die Technik verlässt und sagt, ja, dann erfinden wir eben eine Technik, die die Technik im Griff hat. Irgendwie kann man ja auch den Mensch als kleine Instanz auch nochmal mit einziehen, oder?
Also ich finde auch, dass Sandra Matz da schon sehr technologiefreundlich war. Und ich finde, so ein bisschen Kritik an Facebook wäre da durchaus angebracht. Ich meine, wir haben immerhin 2 Milliarden Nutzer. Ich finde, da kommt auch ein bisschen Verantwortung noch dann mit dazu. Aber flüchten wir uns jetzt vielleicht in eine Zeit, in der es solche Probleme noch nicht gab, und zwar mit der kanadischen Combo Pieces, machen wir uns nun auf eine Zeitreise auf in die 60er Jahre. Zumindest klingt die Musik der Band stark nach dem Psychedelic Rock genau dieser Ära. Wir lauschen der angenehm rauchigen Stimme von der Sängerin Linda Bruner in Dear One.
Oh,
Die Pisses sind das. Netzmusik, die Sie natürlich auch wieder auf unserem Sendungsblog finden, breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Breitbandbesprechung.
Skandale, Debatten über aktuelle Politik. Sie bestimmen nicht nur die Medien, sie werden auch Gegenstand zeitgenössischer Kunst. Flüchtlinge und Migration zum Beispiel waren in diesem Jahr wieder zentrale Themen, auch auf der Documenta. Oder im Martin-Gropius-Bau in Berlin gibt es gerade die Ausstellung Blutiger Boden zu besichtigen mit Fotografien der Tatorte des NSU.
Doch was können denn diese Ausstellungen, Kunstaktionen und Theaterstücke zu den aktuellen Debatten beitragen? Welche anderen Zugänge liefert Kunst, als sie der Journalismus so bietet? Mit diesen Fragen im Kopf hat Nora Golke für uns die Oper Fuck the Facts besucht. Sie erzählt die Geschichte eines alten Bekannten, der hier bei Breitband schon häufig Thema war. Oder auch nicht. Eigentlich müsste sie jetzt kommen, die Geschichte. Aber wir probieren das einfach nochmal anders. Warte, Moment. Jetzt kommt der Beitrag von Nora Golke.
Es gab einen Tweet im Mai, also 2 Monate vor Probenbeginn, wo jemand schrieb, die Neuköllner Oper führt eine Heiligenverehrung des Vergewaltigers Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen auf und dann ein endloser Schwanz von oh fuck, oh fucking fuck, what's the fuck und so weiter.
Der Regisseur Christian Römer ist entrüstet. Noch bevor sein Stück Fuck the Facts überhaupt in der Neuköllner Oper in Berlin uraufgeführt wurde, gab es Anfeindungen im Netz. Der Grund dafür liegt in der Geschichte, auf der die Oper basiert. Denn es ist eine wahre Geschichte.
Wir werden heilig ausgestellt, wir werden heimlich ausgestellt.
Es ist die Geschichte des 34-jährigen Netzaktivisten und Journalisten Jacob Applebaum, einer der bekanntesten Hacker der Welt. Applebaum war Mitentwickler des Tor-Netzwerks und enthüllte unter anderem im Spiegel, dass Angela Merkels Handy von der NSA überwacht wurde. Im letzten Jahr tauchte eine Website auf mit Vergewaltigungsvorwürfen gegen Applebaum. Die Geschichte von Jacob Applebaum und wie er an den Online-Pranger gestellt wurde, war einer der großen Skandale des Jahres 2016.
Sei weise, World Wide Web Crowd, spreche Recht auf unsere Weise, denn es gibt ja nur die Wahl von der
Nun gibt es Jacob Applebaums Geschichte auch als Musiktheater. Seit September läuft Fuck the Facts in der Neuköllner Oper in Berlin. Liefert das Stück dem Publikum einen anderen Zugang als die Medien?
Kunst kann zum Beispiel Erzählungen schaffen, also narrative Formen auch von Fiktionalisierung, die bestimmte Erfahrungen überhaupt erst wirklich durch Empathie nachvollziehbar machen. Wenn sie da mit nackten Fakten kommen, berühren sie niemanden.
Sagt Jörg Heiser, Kunsthistoriker und geschäftsführender Direktor des Instituts für Kunst im Kontext an der Berliner Universität der Künste. In der Oper Fuck the Facts bilden die grundsätzlichen Fakten der Geschichte Jacob Applebaums die Rahmenhandlung. Hier kurz aufgezählt, auf der Bühne natürlich gespielt. Ankunft in Berlin, das Handy-Leak, aber auch eine Szene in einer Badewanne, die sich auf einen der Vorwürfe auf der Website bezieht, bei dem Applebaum auch eingeräumt hatte, dass zumindest Teile davon stimmen.
Nein heißt nein!
Die einzelnen Geschichten der Szenen sind dramaturgisch bearbeitet und lösen sich von dem, was wirklich passiert ist. Hier wird humorvoll und zielsicher zugespitzt und kommentiert.
Sagen Sie mir.
Big Data.
Alles.
Wird durchsucht.
So wie der Auftritt von Jacob Applebaum 2013 bei Maybrit Illner, mit dem die Heldenverehrung des Netzaktivisten aufs Korn genommen wird. In diesen Szenen entwickelt sich neben der Handlung das Thema der Oper. Online-Pranger und Selbstermächtigung im Netz.
Es geht aber auf einer zweiten Ebene auch dann noch grundsätzlicher darum, wie Dinge gezeigt werden, wie sie erzählt werden. Das Zeigen und Erzählen ist eben dann nicht einfach nur eine Gegebenheit, sondern sie ist die Form, in der wir uns dieses Wissen überhaupt erst aneignen können. Das ist einfach das, was Kunst einbringt in eine politische Bewusstwerdung ihres Publikums.
Der Oper wird ja unterstellt, sie sei das Kraftwerk der Emotionen. In diesem speziellen Fall geht es ja um Emotionen. Das heißt, Menschen sagen, ich habe Schmerz und entscheiden aus dieser Verfasstheit heraus zu sagen, ich wehre mich, ich stelle Gerechtigkeit her, weil ich leide.
Begründet der Regisseur seine Wahl der Form. Neben klassischen Elementen wie Händels Messias als Leitmotiv oder Barockkostümen in den Party-Episoden bezieht sich die Oper auch formal auf die Netzwelt. Die Szenen sind selten länger als ein paar Minuten. Sie wirken wie kurze Webvideos, die nutzerfreundlich konsumiert werden können. Etwas klischeehaft werden dabei Nullen und Einsen oder Hashtags auf die sonst schlicht gehaltene Bühne projiziert. Damit auch wirklich jeder mitbekommt: Hallo, hier geht's ums Internet.
Foto! Oh.
Mit Fuck the Facts ist ein Sittenbild einer digitalen Avantgarde entstanden, die einerseits gegen Überwachung und für demokratische Rechte kämpft, in der grundlegende Regeln der Diskussionskultur aber nicht gelten. Diese Ebene wurde auch schon in zwei investigativen Beiträgen der Zeit und Taz behandelt. Insofern ist es keine neue Sichtweise. Eine neue und erfrischende Darstellung ist die Oper schon.
Also wenn man das jetzt alles ernst nehmen würde, was sie verzapft haben, bis es zum Fallout kam, das fände ich nicht angemessen als Theatermittel. Und das kann Kunst eben.
Dem Regisseur Römer ist es wichtig zu betonen, dass sein Stück kein dokumentarisches Theater ist. Das wäre bei dieser Geschichte auch schwierig, denn vieles an dem Fall Jacob Applebaum blieb im Dunkeln.
Ich fand es sehr gut, sehr dynamisch.
Das ist ja eigentlich der Sinn von Kultur und Kunst, eben einem auch den Spiegel vorzuhalten.
Ich halte das für extrem wichtig, weil es tatsächlich eine andere Ebene nochmal ist, über die man anders drüber nachdenkt, als wenn man sozusagen eigentlich auch mit diesem Netz alleine gelassen wird.
Jacob. Oh, Entschuldigung. Einen Moment. Fuck the Facts bietet einen neuen Blick auf die Geschichte des Netzaktivisten Jacob Applebaum. Nora Gohlke hat sich für Breitband die Oper angeschaut. Das Stück läuft noch bis zum 20. Oktober in der Neuköllner Oper.
Wir waren halt noch so gebannt. Die Geschichte bietet natürlich auch alles, was große Oper bietet. Und
da
so
musste ich erst mal stolpern, ja.
Auf jeden Fall. Übrigens, wir haben auch Jacob Applebaum auf Twitter nach einem Statement gefragt. Er hat allerdings nicht geantwortet.
Don't suit everybody.
Beat 6. Am Anfang der Sendung haben wir die Londoner schon einmal gehört. Da sie gerade eine neue Platte rausgebracht haben, verteilen sie ältere Songs noch einmal großzügig unter Creative Commons Lizenz im Netz. Zum Beispiel den eben gehörten Live Fast, Lie Down.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und für die ist Jenny Gensmann zu uns ins Studio gekommen. Hallo Jenny.
Hallo ihr beiden.
Die AfD, die hat ja 12,6% bekommen bei der Bundestagswahl. Bei der Berliner Runde mit den Spitzenkandidaten im Anschluss am Wahlabend, da platzte es dann so richtig aus einem heraus.
Und darüber wird in nächsten Woche auch noch zu diskutieren sein, in welchem Ausmaß die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in den letzten Wochen massiv dazu beigetragen haben, nicht die AfD klein zu machen, sondern groß zu machen.
Jenny, was war da los?
Ja, das war der Spitzenkandidat der CSU, Joachim Herrmann, der sich darüber beschwert hat, dass sich die Hälfte der Sendezeit mit der AfD beschäftigt hat. Mit dieser Art von Kritik ist er diese Woche aber auch gar nicht alleine geblieben. Auch der Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat, Olaf Zimmermann zum Beispiel, hat sich geäußert und eine Debatte über die Rolle der Medien beim Salonfähigmachen der AfD gefordert. Er findet, das hat er auch bei uns im Programm gesagt, dass vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Sachen AfD-Provokation über jedes Stöckchen gesprungen ist.
Wobei man ja auch sagen muss, die mediale Öffentlichkeit besteht nicht nur aus öffentlich-rechtlichen Sendern. Was ist denn da dran? Welche Auswirkungen hat Berichterstattung generell auf die Umfragewerte von Parteien?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das Medienportal BuzzFeed Deutschland hat sich dazu mal ein paar Datensätze angesehen und versucht, den Medien oder den Einfluss der Medien generell auf die Umfragewerte der AfD zu berechnen. Und das Ergebnis zeigt, dass es tatsächlich eine statistische Korrelation gibt, dass zum Beispiel 5 Wochen nach der jeweiligen Berichterstattung auch die Umfragewerte für die jeweilige Partei steigt. Ob es sich dabei aber tatsächlich so um Ursache und Wirkung handelt, das erklären die Daten nicht. Und der Medienwissenschaftler Bernhard Pörks, der hat in dieser Debatte auch nochmal daran erinnert, dass die AfD sowohl die alten als auch die neuen Medien intensiv nutzt, dass die Partei auf den Eklat setzt und eben sehr gut gelernt hat, die ganzen hochgekochten Stimmungen auch für sich zu nutzen.
Mhm. Aber nochmal zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen, speziell dem Rundfunk. Die hatten ja die Hausaufgaben in dieser Woche zu machen, und zwar ARD, ZDF und auch Deutschlandradio müssen Milliarden einsparen, damit eben der Rundfunkgebührenbeitrag nicht weiter steigt für die Leute zu Hause.
Ja, genau. Und jede Sendeanstalt hat nun Berichte geschrieben, wie sie es schaffen will, bis 2028 diese Milliardenbeträge einzusparen. Gestern haben sie diese Berichte dann der Rundfunkkommission der Länder, Medien sind Ländersache, übergeben. Die Idee ist, vor allem bei der internen Struktur zu sparen, aber auch untereinander mehr zu kooperieren. Und bei diesen ganzen Plänen werden sie gerade von den Zeitungsverlegern mit Argusaugen beobachtet. Hier schwelt ja immer noch dieser alte Streit darüber, wie präsent die öffentlich-rechtlichen Medien denn im Internet sein sollen, wie presseähnlich sie sein sollen und so weiter. Und was die Sparvorschläge angeht, müssen die Medienpolitiker diese Vorschläge nun erstmal durchsehen. Mitte Oktober geht dann die Rundfunkkommission der Länder in Klausur und eine Entscheidung wird dann im März erwartet.
Kommen wir noch zu einem Videoausschnitt, der in dieser Woche für große Augen gesorgt hat. Der kommt irgendwie aus China. Und da sieht man in diesem Video Fußgänger, wie sie da fröhlich über die Straße laufen. Und neben diesen Menschen, da ploppen da so kleine schwarze Balken mit Informationen über diese Menschen auf. Ja, und das Ganze, das sollen Aufnahmen von einem intelligenten Videoüberwachungssystem sein. Ist das tatsächlich echt oder hat sich das irgendjemand ausgedacht?
Ja, genau belegen kann ich das Video nicht. Es scheint aber aus einer Dokumentation des größten chinesischen Fernsehsenders CCTV zu stammen, also China Central Television. Und diesem Sender zufolge handelt es sich um ein System namens Skynet, zu dem mittlerweile 20 Millionen Videokameras gehören, ausgestattet mit einer künstlichen Intelligenz. Und nach deren Angaben das am meisten entwickelte künstliche Überwachungssystem oder künstliche Intelligenz-Überwachungssystem weltweit. Und offenbar erkennen diese Kameras Alter, Geschlecht und Kleiderfarben der Fußgänger. Das ist das, was sie in diesen kleinen schwarzen Kästchen da gesehen haben, in den Fußgängern. Und was das System so brisant macht, ist, dass es mit den Datenbanken der Polizei verbunden ist und Alarm schlagen soll, wenn die Kameras zum Beispiel Kriminelle erkennen. Etwas Ähnliches plant übrigens auch die russische Regierung. In Moskau sollen in Zukunft 170.000 Überwachungskameras mit biometrischer Gesichtserkennungssoftware ergänzt werden.
Also ganz gut, dass wir den Bahnhof Südkreuz auch mit seinem Pilotprojekt hier in Berlin im Blick behalten. Wir hatten auch einen Beitrag dazu schon mal hier bei Breitband. Den gibt es natürlich auch noch mal nachzuhören unter breitband.deutschlandfunkkultur.de sowie natürlich auch unseren Podcast im Anschluss an die Sendung.
O seu...
Das war ein kurzer Ausflug nach Brasilien mit dem Trio Safari de Saturno. Ritual heißt der Song von ihrem aktuellen Album, das genauso heißt wie die Band selbst, eben Safari de Saturno.
Und jetzt wenden wir unser Blick auf Twitter hier bei Breitband. Wenn diese Moderation ein Tweet in dem sozialen Netzwerk wäre, dann wäre sie jetzt auch schon wieder vorbei.
Denn 140 Zeichen hat man dort für ein Posting, mehr nicht. Das ist manchmal eine ziemliche Herausforderung, aber es tut sich was. Twitter will die Zahl der erlaubten Zeichen nämlich auf 280 verdoppeln.
Erste User können sich bereits in doppelter Länge austoben. Und bei einigen Twitter-Fans sorgt das für schieres Entsetzen. Matthias Finger, der fasst die Reaktion zusammen.
Der Untergang des Abendlandes droht. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Die Netzwelt befindet sich in heller Aufregung. Twitter verdoppelt die Anzahl der zulässigen Zeichen pro Tweet. Revolution.
Ey Twitter, wenn ich quatschen will, gehe ich zu Facebook.
Gute Tweets werden durch 280 Zeichen nicht besser. Aber miese Tweets werden noch viel schlechter.
280 Zeichen sind so, als würde der BVB plötzlich seine Vereinsfarben wechseln.
Einfach mal freuen? Über mehr Anschläge? Das geht natürlich nicht. Viele Nutzer wettern gegen die Veränderung. Endlich könnten einschläfernde E-Mail-Signaturen mitgetweetet werden, schreibt ein Witzbold. Bei Twitter sind haufenweise Langweiler unterwegs. In Zukunft sabbeln sie doppelt so viel. Das zehrt am Nervenkostüm. Dabei handelt es sich erstmal um eine Probephase, erinnert Euronews.
Das US-Unternehmen lässt die Änderung zunächst testen. Dann soll entschieden werden, ob die Aufstockung von 140 auf 280 Zeichen je Tweet in Serie geht. Kritiker meinen, mit der Aufhebung der Beschränkung werde sich Twitter von seinem Markenzeichen verabschieden.
Hilfe! Das Alleinstellungsmerkmal geht flöten. Allerdings nicht nur das von Twitter, sondern auch das der User. Jahrelang haben sie sich gequält mit 140 Zeichen. Verstümmelte Sätze, Abkürzungsorgien, kryptische Links. Und jetzt droht Twitter Mainstream zu werden.
Wenn Nutzer ihre Gedanken nicht mehr in 140 Zeichen pressen müssen und am Ende noch etwas Platz haben, dann werden mehr Leute twittern.
Vermutet der Microblogging-Dienst auf seiner Seite. Höchste Eisenbahn, denn die Geschäfte laufen schlecht. Die Investoren sind nervös. Während sich Facebook über 2 Milliarden Nutzer freut, dümpelt Twitter bei 300 Millionen rum, aufgrund einer scheinbar aus der Zeit gefallenen Regel.
Der knapp bemessene Raum für die Twitter-Nachrichten geht auf die Anfangszeit des Dienstes zurück, der im Frühjahr 2006 ins Leben gerufen wurde und auf SMS-Nachrichten basierte.
Selbstversierte Internetnutzer stehen bei Twitter oft wie's Schwein vorm Uhrwerk. Und die geringe Zeichenzahl ist auch nicht sexy.
Wenn ich zum Beispiel auf Englisch twittere, erreiche ich oft das 140-Zeichen-Limit und muss den Tweet kürzen, bis er passt. Manchmal lösche ich dann ein Wort mit wichtiger Bedeutung oder eine Gefühlsäußerung. Oder ich sende den Tweet erst gar nicht.
Gesteht eine Twitter-Mitarbeiterin. Schon seit einiger Zeit werden XL-Tweets diskutiert. Mitteilungsbedürftige Nutzer schrauben die Zeichenzahl schon jetzt hoch mit ein paar Zeilen JavaScript. Sie behelligen die Netzwelt mit mehrteiligen, durchnummerierten Tweet-Attacken oder posten einfach Fotos mit Text.
Untersuchungen zeigen, dass die Begrenzung der Zeichenzahl ein Hauptgrund für Frustrationen bei den Nutzern ist, die auf Englisch twittern. Bei denen, die auf Japanisch twittern, ist das nicht so. Nur ein geringer Prozentsatz der japanischen Tweets erreicht 140 Zeichen. Bei den englischen sind es viel mehr.
Mit der gleichen Zeichenzahl kann in Silbensprachen viel mehr ausgedrückt werden als in Alphabetsprachen. Das ist nicht fair, findet Twitter und verdoppelt daher die Anzahl der zulässigen Zeichen für alle Sprachen, außer Chinesisch, Koreanisch und Japanisch. Ja, gut finden gemäßigte Nutzer und weisen gleichzeitig auf wichtigere Baustellen hin.
Stoppt Rassisten, stoppt Hetze, stoppt Social Bots. Nutzer wollen eine chronologische Timeline und die Möglichkeit, Rechtschreibfehler auch nach dem Twittern noch zu korrigieren.
Twitter hat eine große Tradition darin begründet, die Wünsche der Nutzer zu ignorieren. Zum Beispiel als die Sterne, mit denen man einen Tweet favorisieren konnte, durch Herzen ersetzt wurden. Da wollte man sogar kollektiv abwandern und kehrte doch zurück.
Merkt die FAZ an. Twitter geht das alles am allerwertesten vorbei. Wieder mal. Trotz Aufforderungen löscht die Firma Hate-Tweets eher selten. Dabei verstößt hassschürendes Verhalten eindeutig gegen die eigenen Regeln. Genauso wie Gewaltandrohungen. Donald Trumps Twitter-Account müsste eigentlich geschlossen werden. Nordkorea hatte letzte Woche den Krieg erklärt mit einem Tweet. Nicht auszudenken, was er mit 280 Zeichen anstellen könnte. Oder will Twitter, wenn doch was schiefläuft, Mitschuld an einem Atomkrieg sein?
Bitte fassen Sie sich kurz. Das gilt in Zukunft bei Twitter anscheinend nicht mehr uneingeschränkt. Es wird damit experimentiert, die erlaubte Zeichenzahl für ein Posting von 140 auf 280 zu verdoppeln.
Matthias Finger hat die teilweise entrüsteten Reaktionen zusammengefasst. Wobei, einen Krieg kann man leider auch in 140 Zeichen erklären.
Ich glaube ja auch bei aller Freude über pointierte Formulierungen, aber Zuspitzungen dienen leider oft nicht einer unaufgeregten Diskussion, würde ich sagen. Und ein wenig komplexere Gedanken können da manchmal vielleicht auch hilfreich sein und zur Beruhigung beitragen. Ist aber auch nur ein Verdacht und die sozialen Netzwerke, die sehen das wahrscheinlich auch anders, denn wir haben ja am Anfang der Sendung gelernt, Emotionen halten diese Netzwerke am Laufen. Den Betreibern ist also wahrscheinlich gar nicht daran gelegen, dass wir alle so ein bisschen runterkühlen.
Also ich bin ja Fan der 140 Zeichen, denn das ist ja auch das Alleinstellungsmerkmal von Twitter. Und ich schätze diese Kürze und man kann es ja vielleicht auch so sehen, es ist letztlich so eine Art Kunst, sich auch kurz fassen zu können. Ansonsten gehe ich vielleicht auch zu Facebook, da kriege ich dann halt meine endlos langen Posts. Also ich bin pro 140 Zeichen, kurz und beschränkt.
Ja, wo wir heute so schön emotional waren, auch hier bei Breitband, wird es jetzt noch ein wenig traurig. Wir verabschieden nämlich an dieser Stelle unsere Online-Kollegin Miriam Sanderbart, die viele Jahre, muss man sagen, unseren @Breitband-Account bei Twitter betreut hat. Und da sind wir auch schon wieder bei Breitband und heute eben zum letzten Mal. Und Miriam, deshalb möchten wir dir an dieser Stelle auch sagen, ja, Abschied ist ein schweres Schaf, das wissen wir alle. Und vielen Dank und schade, dass du uns verlässt.
Danke. Und ich möchte auch noch mal kurz die Werbetrommel, wenn ich das jetzt hier schon mal kann, rühren für unseren Twitter-Account @Breitband bei Twitter. Denn da versorgen wir natürlich alle Hörerinnen und Hörer nicht nur am Samstag mit Informationen rund um digitale Themen und Medien, sondern die ganze Woche über. Also bitte gerne reinklicken, egal ob mit 140 oder 280 Zeichen.
Und du bist ja auch noch bis Dienstag am Start, können wir an dieser Stelle sagen. Aber es war tatsächlich die letzte Sendung, die du begleitet hast. Und am Dienstag gibst du dann den Twitter-Staffelstab weiter.
Genau, ab dann ganz normale Hörerin von Breitband auch weiter.
Ach, wir werden uns jetzt gleich nochmal ein bisschen die Twitter-Herzen zuwerfen und hier nochmal ein bisschen Herzen und lieb haben.
Breitband ist damit für heute aber auch schon wieder am Ende. Hier kommen gleich die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1 mit Jannis Elbira, der nochmal um die Volksbühne und deren Besetzung diese Dinge besprechen wird. Und wir verabschieden uns mit einer letzten Netzmusik.
Ja, und das passt natürlich auch musikalisch. Wir lassen uns ein wenig tragen von unseren bisschen melancholischen Emotionen und zwar mit Zapeiros, mit Falling, so heißt der Song. Wir sind
Theresa Sickert
und Tim Wiese. Einen schönen Samstagnachmittag wünschen
Tschüss.
Wir.
Tschüss.